wir haben 5 Kinder und eben 2 Enkelkinder. Und es geht mir eigentlich allen sehr gut. Sie haben genug zu essen. Sie haben ein gutes Zuhause. Die 2 Kleinen hier, die haben perfekte Begleitung im Spital vor einem Jahr, wo sie auf die Welt gekommen sind. Sie haben liebevolle Eltern. Sie haben gute medizinische Einrichtungen, wo sie jederzeit hergehen können, wenn irgendetwas ist. Und eben, sie sind einfach gesegnet. Und das finde ich so schön und da bin ich so dankbar dafür. Es gibt aber etwa 385 Millionen Kinder auf der Welt, wo diese Verhältnisse nicht so sind. Die haben es viel schlimmer. Das sind zum Teil Situationen, wo sie täglich müssen ums Überleben kämpfen und oft weniger als eine Mahlzeit täglich können zu sich nehmen. Und wenn ich sage Mahlzeit, also versteht mich richtig, dass sie nicht irgendwie ein tolles Steak, oh, Entschuldigung, jetzt Vegetarier unter uns. Ich will doch nicht ins Fettnäpfchen trampen, nicht. Aber sagen wir ein Tofu-Steak halt, für die, die das lieber haben. Und gut, ein Salat, Nudeln dazu und weiss nicht, Vorspeise, Nachspeise und Kaffee und selbstverständlich ein gutes Gläschen Wein dazu und so weiter. Nein, wenn ich sage eine Mahlzeit pro Tag, dann heisst das vielleicht ein Schüssel Ugali oder Reis. Und mit dem muss man dann irgendwie zu Rand kommen für die nächsten 24 Stunden. Das sind schon Situationen, wo, wenn man das sieht, das geht einem ans Lebige. Darum haben wir uns entschlossen, Kinder zu helfen, die in Armut sind. Nächste Folie bitte. Ah, nein. Oh, so. Ja. Kinder aus Armut befreien in Jesu Namen. Das ist unser grosser Auftrag. Das machen wir täglich und mit uns ganzen Haufen Leute rund um die Welt. Das ist unsere Mission seit 60 Jahren, täglich mehr Kinder aus extremer Armut rauszuholen, in Jesu Namen. Wir haben 3, nächste Folie bitte. Ja. Wir haben 3 Hauptbereiche, wo wir, oder 3 Werte, die wir ganz klar vermitteln. Jesus ist im Zentrum, das ist mal das Erste. Weil finanzielle Hilfe und materielle Hilfe, die greift einfach zu kurz. Das reicht irgendwo nicht. Ich komme dann im Verlauf der Predigt noch ein bisschen mehr darauf zurück. Aber Armut heisst nicht nur Mangel an Dingen. Armut heisst vor allem auch Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnungslosigkeit, das ist natürlich ein Thema, wo wir als Christen prädestiniert sind, um den Leuten etwas zu geben. Oder Kolosser 1, 27, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung, die stärker ist als Armut. Ein UNO macht zwar gute Sachen mit dem Kinderhilfswerk und so weiter, oder andere Werke, aber die UNO wird nie Jesus predigen. Das ist unsere Aufgabe. Und da müssen wir ganz wirklich stark sein drin, weil die Hoffnung, das kann wirklich nachhaltige Veränderung bringen. Zweiter Punkt, Kinder im Blickpunkt. Kinder sind am stärksten von Armut betroffen. Das geben ein paar Stichworte. Missbrauch, Gewalt, Ausbeutung, Zwangsarbeit, Kindersoldaten, Kinderprostitution, Menschenhandel, Vergewaltigung, Teenager-Schwangerschaften, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und darum haben wir wirklich den Fokus auf Kinder gelegt. Das ist ganz wichtig. Und das Dritte, wir arbeiten mit über 8'000 Partnergemeinden zusammen weltweit. In vielen verschiedenen Ländern, was das für Länder sind, das sehen wir in der nächsten Folie. Jawohl, da haben wir ein paar Länder in blau. Und das sind die, wo unsere Partnerkirchen sind, wo die Gemeinden Kinderdienste tun. Das ist wie ein Kinderdienst von einer Gemeinde. Die haben nicht Kinderheim, sondern die haben ein Kinderzentrum. Und dort drinnen kommen die Kinder eine Sprache mindestens rein, um dort einen Tag zu verbringen. Und was das bedeutet, das sehen wir dann noch. Und wir sehen hier ein bisschen Nord-Süd-Unterschiede, oder? Und im Norden, da sind dann die Länder, wo Partnerländer, wo Partnerkirchen sind, wo die Kinder unterstützen. In diesen Ländern, da gehören wir auch dazu. Aber die anderen sind meistens so im Süden, darum reden wir eigentlich so generell vom globalen Süden. Wir sind 2,2 Millionen Patenkinder weltweit im Moment. Das ist ziemlich viel. Also ich weiß nicht, das ist eine Zahl, die man sich schlecht vorstellen kann, aber es sind eben viele Kinder. Und wenn man in einem so einem Zentrum ist und so 300, 400 Kinder sieht, denkt man, das ist ein riesen Raglete. Aber wenn man denkt, 2,2 Millionen, das ist ein grosses Werk. Eine Patenschaft kostet 42 Franken im Monat. Das heisst, 1,40 Franken pro Tag, abgerechnet, für Leute, die weniger als 1,90 Franken pro Tag zum Überleben haben. Das ist enorm. Und mit diesen 1,40 Franken pro Tag können wir so viel erreichen. Wer kennt eins von diesen Kindern? Es ist jetzt gerade ein bisschen viel gekommen aufs Mal, aber die Namen sind schon da. Jawohl, du kennst jemanden, dir, jawohl, doch, ein paar. He? Gut, die Namen sind auch schon da dazu, dann könnt ihr klar erkennen, wer das sind. Sie sind so ein bisschen geografisch aufgeteilt. Das sind Patenkinder von der Pfimi Uster, also von euch als Gemeinde, natürlich auch von euch daheim, die jetzt nicht da sind, ihr kennt vielleicht auch das eine oder andere. Und der sind genial in der Unterstützung, was der macht in diesen Haufen verschiedenen Ländern bei diesen Kindern. Der rettet Leben in Jesu Namen. Es ist enorm und ich möchte euch jetzt einfach mal ganz, ganz herzlich Danke sagen im Namen von Compassion, im Namen von diesen Kindern und auch im Namen von Jesus Christus selber. Der tut Grossartiges dort. Und ihr seht links oben ein paar Zahlen. Wir Kinderschutz nehmen wir ganz genau. Wir schauen sehr genau, was mit diesen Kindern passiert. Wir begleiten sie eigentlich Schritt auf Schritt. Und wir können jetzt einfach mal sagen, wir haben bei all diesen Kindern 22.500 Stunden, die sie insgesamt im Kinderzentrum gewesen sind. Es sind 2.800 und etwas Mahlzeiten, die sie dort genommen haben. Sie haben 24 Bibeln bekommen, also es sind 20 Kinder drauf. Das heisst, 4 davon haben schon die zweite Bibel bekommen, vielleicht eine, die ein bisschen für Ältere ist. Und sie haben 46 medizinische Untersuchungen bekommen. Und was ganz toll ist, ihr seid im Fall eine mega tolle Gemeinde. Wisst ihr wieso? Ja, ihr wisst viele Gründe, klar. Aber der eine Grund, den ich sagen will, ist, 43 Briefe sind von den Patenkindern an euch geschrieben worden und genau gleich viel sind von euch an Paten Kinder geschrieben worden. Also das hebt sich genau auf. Die sind da sehr gut im Briefe schreiben. Gewisse Gemeinden hinken da sehr hinten nach. Aber hey, die machen das super. Ganz herzlichen Dank und Gratulation. Die sind genial. Der Gianni hat gesagt zu mir, als er vor 2 Jahren in der Schweiz war, dass er sich eigentlich immer aufs Essen gefreut hat. In diesen Kinderzentren. Und dort, wo er war, wo er aufgewachsen ist, das war für ihn ganz toll, dass er heute essen konnte und die ganzen Aktivitäten, die er heute mitmachen konnte. Aber er hat gesagt, schlussendlich, was ihn effektiv wirklich aus der Armut rausgeholt hat, war nicht das Essen oder die Aktivitäten, die sie zusammen gemacht haben, sondern was ihn aus der Armut rausgeholt hat, war Jesus Christus. Die Identität, die er bekommen hat, die Hoffnung in Christus. Das war für ihn das Wichtigste. Wir denken, Armut ist vielleicht einfach so eine Sache vom fehlenden Geld. Und dann sind wir in der Gefahr, einfach auch zu sagen, gut, wenn da arme Leute rum sind, dann geben wir Geld und dann ist der Kessel geflickt. Das zeigt ein bisschen auch etwas darüber, über uns selber, wie wir Armut verstehen. Und die ganz Gescheiten, die geben dann natürlich Geld für irgendwelches Material, damit das Geld nicht irgendwie falsch eingesetzt wird. Das ist aber etwas gleich, wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, ja, Kopfweh. Und der Arzt schaut dich an und sagt, ja, da hast du Schmerzmedi. Und eigentlich hat er dich gar nicht wirklich untersucht, hat keine Diagnose gestellt, oder eine sehr schwache oder falsche, hat er einfach Schmerzmedi gegeben, dabei wächst vielleicht ein Hirntumor. Und dann wäre sein Befund und seine Behandlung eigentlich genau das Falsche. Und so kann es auch bei der Armut gehen. Wir müssen schauen, dass wir die richtige Diagnose stellen. Und ich habe es eingangs schon ein bisschen gesagt, Armut bedeutet nicht einfach den Mangel an Geld. Wenn man Menschen, die in Armut leben, fragt, was Armut für sie bedeutet, dann sagen 10% von ihnen, dass sie zu wenig Geld haben. Man hat so Erhebungen gemacht. 10%. Und die anderen 90%, die überragende Mehrheit, zählt andere Sachen auf. Wenn die nicht materiellen 90% des Problems nicht angegangen werden, dann laufen wir am Problem vorbei und unser Geld nützt genau nichts. Die Leute sagen, Armut bedeutet für sie, dass sie minderwertig sind. Dass sie keine Schulbildung haben und somit auch wertlos sind, dass sie keine Hoffnung haben. Das Leben macht keinen Sinn und niemand interessiert sich für dich. Du bist ein Nobody, du hast keine Perspektive, du hast keine Hoffnung. Ja, du hast einfach nichts, worauf du zugehst, kein Ziel vor Augen. Du bist ohnmächtig, alles steht dir im Weg, das dich im Leben weiterbringen würde. Du bist gefangen in deinem Umfeld und du hast Angst vor der Zukunft. Vor allem, du hast keine Hoffnung. Also eigentlich lässt sich das Ganze abbrechen auf zwei Hauptthemen. Das eine ist die fehlende Identität und das andere ist die fehlende Hoffnung. Identität, die mich heute stabil macht. Hoffnung, die mich für die Zukunft stabil macht. Die Worte, die ich jetzt gesagt habe, das sind eigentlich Worte von einem weisen Kind. Jemand, der nicht dazugehört. Jemand, der ausgeschlossen ist. Und ganz ehrlich gesagt sind das doch eigentlich auch, wenn man sich ein bisschen überlegt, Problem, Hauptproblem von unserer westlichen Gesellschaft. Oder klingt das nicht irgendwie bekannt? Ich meine, wir sind Christen hier drin, aber sogar unter Christen gibt es Leute, die einfach unter solchen Problemen leiden. Ganz sicher, ja. Und bei den Armen kommt einfach noch dazu, dass sie kaum zu essen haben, kein sauberes Wasser, keine ärztliche Versorgung. Aber in diesen Sachen, in diesen Aspekten, die ich jetzt aufgezählt habe, da haben es die armen Menschen, die Menschen, die in Armut leben im globalen Süden, wie einen beschämenden Spiegel haben, wo wir uns auch selber ein bisschen weit sehen. Und wo die grosse geistliche Armut in unserer eigenen Gesellschaft und eben manchmal auch von uns Christen uns zeigt. Erschreckend. Aber als Christen haben wir doch die Antworten, oder? Jetzt müsste mal jemand ja Amen sagen. Ja, weil, gut, wir haben die Antworten zumindest mal in der Theorie, haben wir sie, oder? Aber manchmal frage ich mich, ob wir wirklich einen Schimmer davon haben. Ich meine, bei der Bibel ist es so, je mehr dass du die Bibel studierst, umso mehr kennst du, dass du eigentlich noch gar nichts erkannt hast. Oder? Da gibt es immer noch so viel mehr zu entdecken. Und Gott ist noch so viel unendlich grösser. Ob wir überhaupt einen Schimmer haben von dem, was Jesus uns überhaupt alles geschenkt hat. Es ist so gewaltig, das Sagen, das er uns gibt. Aber vielen Christen fehlt die tiefe innere Gewissheit, dass sie einfach fundamental angenommen sind und geliebt sind. Das tiefst geliebt. Und das wirkt sich dann auf ihr Selbstbild aus, auf ihr Selbstwert. Und wo das Selbstwertgefühl wackelt, da wackelt die ganze Identität und da setzt Hoffnungslosigkeit ein. Die einen oder anderen von uns kennen das. Und darum ist es wichtig, dass wir die Wahrheit der Bibel uns immer wieder neu vor Augen führen. Weil da ist die Wahrheit drin, die uns heil macht. Und ihr seid ja im Römerbrief, habe ich gehört. Ich liebe den Römerbrief. Ist mein, also abgesehen vom Jesaja ist das einfach mein Favorite-Buch in der Bibel. Und ich bin begeistert von diesem Brief. Also, da sind noch irgendwo Kapitel 2, 3 umeinander. Genau. Ja, dort umeinander. Also, ich werde heute etwas nehmen aus dem Kapitel 8. Aber dass ihr ein bisschen den Zusammenhang habt, wo das etwa so reingehört, Kapitel 1 bis 4 geht es ja so darum, dass die Menschheit verloren ist und einen Erlöser brauchen. Gute Taten länger nicht. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir im Glauben, wenn wir Abrahams Beispiel folgen, im Glauben eigentlich die Rettung für uns annehmen können. Und dann Kapitel 5 bis 6 zeigt uns, wie erlöst die Menschen leben. Wir sind nicht mehr unter dem Adam und unter der Sünde und Schuld, sondern wir sind unter Christus, unter Gnade. Und Taufe ist so der Übergang vom Alten ins neue Leben. Und dann kommt so Kapitel 7 und 8, das ist wirklich spannend. Hey. Das zeigt uns die Kraft vom Heiligen Geist in uns und wie wir das Böse können überwinden können, wie wir unsere alten Menschen hinter uns lassen können und was eine Beziehung zu Gott wirklich bedeutet. Und da kommt unser Text, Römer 8. Und der ist, hey, der ist Balsam für unsere Seele. Der tut einfach nur gut. So ein schöner Text. Ich lese hier etwas aus Römer 8, und zwar Vers 14 bis 16 umeinander. Mal schauen. Jawohl. Diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt, ich lese übrigens aus der neuen evangelistischen Übersetzung, ich finde die Übersetzung ganz toll, habe ich kürzlich entdeckt, aber gut, könnt das euch nachlesen. Diejenigen, Vers 14, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen können. Und so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Wunderbare Worte. Und sind wir nicht nur Kinder, sondern auch Erben, Miterben Gottes und Erben Gottes und Miterben von Christus. Der erste Satz: Diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Ich drehe den Text mal um. Ich glaube, das ist exegetisch nicht eine allzu grosse Sünde, und sonst vergeht man, aber die Aussage ist ja gleich auch richtig. Wenn da steht, wenn ich es jetzt umkehre, als Kinder Gottes werden wir vom Heiligen Geist gelenkt. Das ist eine wunderbare Tatsache. Und da haben wir mal ein erstes Ding dazu. Ups, da kommt gerade aus. Lassen wir das mal noch. Sonst sehen wir schon viel zu viel. Das lesen wir und hören nicht mehr mit. Als Kinder Gottes werden wir vom Heiligen Geist gelenkt. Das heisst, er ist aktiv am Steuer. Wir gehen nicht mehr in die Irre. Wir verlaufen uns nicht mehr. Wir haben eine Richtung, eine Wegweisung. Es geht auf ein Ziel zu. Der Heilige Geist leitet uns. Meine Frau sagt immer, wenn es irgendwie darum geht, jemanden zum Glauben zu führen, dann übergibst du Jesus das Steuerrad und du lässt ihn am Fahrersitz von deinem Auto. Du selber nimmst einen Beifahrersitzplatz. Und so ist eigentlich das Bild. Jesus übernimmt das Steuer. Oder der Heilige Geist führt dich. Er leitet dich. Er geht dir voraus. Es gibt uns eine endgültige Sicherheit, eine Hoffnung und eine Perspektive. Und darum haben wir ja als Compassion eigentlich auch immer Jesus im Zentrum, die alles verändernde Kraft, das Feuer Gottes, die Dynamos Gottes, die Kraft, die Jesus aus dem Tod herausgerissen hat, die Kraft, die Leben schafft, die Tote auferweckt, die Kranke heilt, die verbitterte Herzen wieder weich macht, die zerbrochene Beziehungen wieder herstellt, die Kraft Gottes, die uns eine Hoffnung, die uns ein Ziel gibt, die uns eine Zukunft gibt. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, der uns sicher durch unser Leben durchlenkt. Das ist mal der erste Punkt. Wir gehen nicht mehr in die Irre, sondern wir haben eine Richtung, weil Gott uns führt. Vom Vers 14 sehen wir das. Vers 15, da geht es gerade voll krass weiter. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Vater zu Gott sagen. Okay, jetzt nehmen wir mal das Bild. Da sehen wir, Vers 14 haben wir schon gehabt, Vers 15, keine Sklaverei mehr. Wir sind frei, wir sind befreit worden von allen Arten von Gefangenschaften. Jesus macht uns frei. Und ich bin sicher, da kommen wir dann noch mal drauf, wenn ihr im Römerbrief weiter studiert. Zweiter Punkt, wir haben keine Angst mehr. Der Heilige Geist schafft eine Vertrauensbeziehung zum Vater. Und der dritte Punkt, wir sind keine Weisen mehr. Das Weise Dasein hat ein Ende. Der Heilige Geist macht uns zu Kinder Gottes. Und das Wort, das hier eigentlich steht, ihr habt in euren Bibeln vielleicht das Wort Sohnschaft, der Geist der Sohnschaft. Das Wort, das hier steht im Grundtext, das ist eigentlich zweiteilig. Das heisst, so viel wie mündiger Sohn und gesetzt sein. Und aus dem nehmen wir dann das Wort Adoption aus. Man ist als mündiger Sohn, nicht als Kleinkind, sondern als mündiger Sohn gesetzt. Und selbstverständlich sind da natürlich auch Töchter auch mit eingeschlossen. Weil schließlich funktioniert es ja auch umgekehrt. Oder? Wir Männer sind ja auch, auch Brut Christi. Also, yeah, geschmückt mit, ja, also, wenn sich Männer müssen so verbeugen, dass wir weiblich, dass wir Brutchristen sind, dann dürfen die Schwestern auch Brüder sein und die Töchter dürfen auch Söhne sein. Sind wir einverstanden? Amen, Halleluja, sind wir uns einig. Also gut, bei der Adoption, um die es hier geht, ist es wichtig, dass wir das damalige Verständnis von der griechisch-römischen Welt aufnehmen und nicht etwa unser eigenes von heute. Das gibt nämlich gewisse Unterschiede. Bei uns werden Kinder adoptiert, die keine Eltern haben, die weise sind, die ausgestoßen sind. Es ist ein Akt des Erbarmens dem Kind gegenüber. Man hat Erbarmen mit dem kleinen Schätzchen und nimmt das auf und adoptiert es. Aber zur Zeit des Neuen Testaments war das irgendwie anders gewesen. Vielleicht hat es auch solche Fälle gegeben, aber dort, vor allem in der römischen Szene, hat Adoption einen höheren Ehrfaktor beinhaltet. Der Adoptivvater hat das Kind bewusst ausgesucht und hat es von seinen Eltern manchmal noch gekauft, oder von dem Ort, wo es war, und gekauft, um das zu seinem eigenen Kind zu machen, damit sein Familienname weiter besteht und dass sein Nachlass nicht an irgendwelche Fremden geht. Vielfach sind das Herren, römische Herren, die keine eigenen Kinder hatten, oder wenn sie eigene hatten und die sind nichts nutzen, dann haben sie lieber noch ein anderes Kind dazugenommen, damit das Kind nachher dann die Erbschaft antritt. Also es war ein Ehrenstatus. Sie hatten einen sehr hohen Stellenwert in der Familie. Und manchmal ist die Beziehung zu ihnen, oder von den Adoptiveltern zu den Adoptivkindern, stärker gewesen als zu ihren eigenen Kind. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass die auserwählt waren. Und wenn wir adoptiert sind, wenn die Bibel hier diese Worte braucht, dann heisst das, dass auch wir, dass auch du auserwählt bist. Du bist kein Zufallsprodukt. Gott hat dich wollen. Und er hat genau dich wollen. Und er hat dich unbedingt wollen. Genauso wie du bist. Gott hat dich wollen. Du bist ausgewählt. Und er hat dich wunderbar geschaffen, wie es im Psalm 139 heisst. Du hast mich wunderbar geschaffen. All deine Werke sind wunderbar. Und wenn wir das annehmen können, dann ist das ein Teil von dieser Identität als Sohnschaft, als Tochterschaft, als Adoption, wo wir verinnerlichen können, wo uns ein Stück heil macht. Es ist eine Sache, das zu verstehen, wenn man in der Schweiz aufgewachsen ist. Aber es ist eine andere Sache, das zu verstehen, wenn man wie Michelle in einem Slum in den Philippinen aufwächst und dort als kleines Mädchen von den Eltern immer wieder Botschaft gehört, hey, du bist im Fall nichts, du bist einfach Abfall. Wenn man sich überhaupt mit ihr abgegeben hat, dann hat sie etwas Negatives gehört. Du bist hässlich, du bist nichts wert, du bist bloß eine Last. Und als Bestätigung von dieser Lüge, die sie ständig gehört hat, ist sie noch von ihrem Onkel missbraucht worden. Als sie später in einem Kinderzentrum aufgenommen worden ist, hat sie das erste Mal Worte gehört wie «Ich liebe dich». Von ihren Paten, die eine Patenschaft übernommen haben, um sie zu unterstützen, hat sie das Wort gelesen in einem Brief, du bist wertvoll, wir lieben dich und du bist wunderschön. Sie haben ja ein Foto von ihr bekommen. Wir haben dich so lieb wie die eigene Tochter. Und zuerst hat sie gedacht, das kann nicht stimmen, das ist doch nur ein Bluff, das ist irgendwelches Marketing. Aber schließlich hat sie das immer und immer wieder gelesen in den Briefen und hat die Worte annehmen. Und sie hat Jesus kennengelernt und durch die Liebe von den Leuten im Kinderzentrum, durch die Liebe von den Paten und durch die Liebe von Jesus letztendlich, der dahinter gestanden ist, hat sie sich ganz von dieser Lüge von früher befreien, hat sie annehmen und akzeptieren, hat gewusst, ich bin geliebt, ich bin schön, ich bin jemand, ich habe eine Identität und ich habe Hoffnung. Und heute leitet Michelle eine NGO, eine Organisation, die sich für Opfer von Menschenhandel und Missbrauch einsetzt, also auch Frauen, die in der Prostitution gelandet sind, um die mit der Liebe Jesu zu erreichen. Es ist wunderbar, wenn jemand das versteht und ich wünsche mir, dass jedes von uns das kann verinnerlichen. Wir sind wertvoll, wir sind geliebt, wir sind adoptiert, wir sind auserwählt von Gott. Du bist wunderbar geschaffen von Gott und du hast einen höheren Stellenwert. Und du bist adoptiert und in eine Vertrauensbeziehung zum Vater hineingeholt worden. Das Wort Abba, das wir in diesem Text haben, das ist so ein Kosewort, das kommt etwa in unserem Wort Papi nach. Einfach so ein liebevolles Wort. Und das drückt etwas von dieser tiefen, vertrauensvollen, liebevollen Beziehung aus, die wir mit dem Vater im Himmel haben können. Es ist die gleiche Anrede, die übrigens Jesus in seinen intimsten Gebet auch gehabt hat. Heute ist Palmsonntag. Heute Morgen im Auto habe ich 20 vor 9, 4 vor ist so die Lesung gekommen im SRF 1 von der Schriftstelle. Und dort haben sie die Stelle gelesen, wo im Markus-Evangelium, wo Jesus betet: Aber Vater, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Und dort ist auch wieder das Abba drin. Jesus hat in seinem Gebet Abba zum Vater gesagt. Und das Gleiche dürfen wir. Wir haben die Gleichstellung. Wir sind Brüder und Schwestern von Christus geworden. Und dann Vers 16. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Das heisst, hey, wir sind keine Nobodies. Du bist kein Nobody. Sondern der Heilige Geist gibt dir Identität. Du bist jemand, du gehörst dazu. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, I'm not forsaken. Ich bin nie allein gelassen, ich gehöre dazu. Wir gehören jemandem, wir sind nicht mehr weise, wir haben einen Vater. Und was für einen Vater? Wir sind nicht, der Vater ist nicht irgendjemand, sondern wir gehören am höchsten, heiligsten, besten, liebevollsten Wesen, der in der Vergangenheit, in Ewigkeit und in der Zukunft in Ewigkeit der Einzige ist, der so ist. Unserem Gott und Schöpfer, unserem Erlöser und Herr. Und wir tragen seinen Namen. Wir sind Christen und er ist Christus. Also, wir sehen hier schon die Familienzugehörigkeit. Okay, wir selber haben auch eine Adoptivtochter, das Noemi, das kommt aus Indien. Das Noemi hat durch uns eine neue Identität bekommen. Sie ist jetzt Schweizerin. Also es ist ein indischer Körper in einem Schweizer Bürger oder wie auch immer, indische Seele mit einem Schweizer Passport. Sie ist beides ein bisschen, aber auf jeden Fall ist sie auch Himmelsbürgerin. Und sie hat durch uns, durch die Adoption, hat sie Würde und Wert bekommen. Sie hat ein gutes Leben können haben bis daher. Sie hat genug zu essen gehabt. Und sie hat Bildung bekommen. Alles so Wert von einer Adoption. Wir lieben sie und manchmal ist sie natürlich auch eine riesen Herausforderung. Aber das ist vielleicht bei uns auch nicht anders. Vielleicht sind wir für unseren Vater im Himmel manchmal auch eine rechte Herausforderung. René grinset, was heisst das? Okay. Wir als Adoptiveltern sorgen für unsere Kinder. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und so will auch Gott, dass seinen Adoptivkindern und seinen Kindern gut geht. Er hat gute Pläne und gute Absichten. Er hat eine Zukunft für uns. Ihr kennt den Vers aus dem Jeremia. Er hat Gedanken vom Frieden, um uns eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das heisst auch, dass niemand für die Armut geboren ist. So wie Noemi durch die Adoption aus der Armut herausgerettet worden ist. So wie Kinder durch Compassion und Patenschaft aus der Armut herausgerettet werden. So will auch Gott die Menschen aus der Adoption, durch die Adoption aus der Armut und der Sinnlosigkeit und der Hoffnungslosigkeit herausretten. Und sie als seine Kinder einsetzen. Wir gehören dazu. Wir haben Identität von Gott. Und der Heilige Geist bestätigt uns das, dass wir Gottes Kind sind. Und für die Ehrposition können wir Gott aus tiefstem Herzen dankbar sein. Für die Beziehung, die wir haben zum Vater. Übrigens, Römerbrief, in diesem 8. Kapitel ist ja so viel drin, habt ihr das schon gesehen? Dort finden wir, dass Jesus für uns betet. Und wir finden, dass der Heilige Geist für uns betet. Und beide beten für uns, damit unsere Beziehung zum Vater gestärkt wird. Damit wir hier wirklich die Tiefe und die Breite und die Länge und die Höhe können erfassen, wie es der Paulus im Epheser ausdrückt. Das bedeutet, es ist immer mehr auch unser innigster Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden, ihn anzubeten, ihm zu gefallen. Ich schweife kurz auf England, Westminster Katechismus. Dort steht im ersten Satz von dem Glaubensbekenntnis, das höchste Ziel vom Mensch ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und um das geht es, das macht der Heilige Geist in uns, das bewirkt er in uns. Die Geschichte von einer Mutter in Uganda kann das ein bisschen illustrieren. Die Frau hat wirklich begriffen, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen. Sie hat 2 6-jährige Zwillinge Und beide waren schwerst unterernährt. Manchmal hat die Familie mehrere Tage nichts zu essen gehabt. Und dann haben sie Blätter von den Bäumen gezupft und haben da Tee damit gemacht und den getrunken, gegessen, was auch immer, um ihren Magen-Darm-Trakt irgendwie aktiv zu behalten. Compassion ist auf die Familien aufmerksam geworden. Die beiden Jungs sind ins Patenschaftsprogramm hineingekommen. Und dank einer Patenschaft bekommen sie heute genügend Ernährung und auch Vorräte für daheim, dass die ganze Familie genug zu essen hat. Und wenn Compassion solche Kinder aufnimmt, dann gehen die Mitarbeiter zuerst mal dort her schauen. Wie sieht das aus? Erfüllen die Kriterien von dieser extremen Armut, dass wir ihnen helfen können? Und dann sind sie mit dieser Mutter ins Gespräch gekommen und haben ihr eine kuriose Frage gestellt. Also seltsam, aber sie haben das gemacht, wie auch immer. Sie haben die Frage gestellt, los, wenn du lebst ja hier in absoluter Armut, wenn du jetzt Jesus liebhaftig in Person, physikalisch vor dir gesagt ist, was würdest du ihn fragen oder was würdest du ihm sagen? Und die Frau hat kurz überlegt und dann sagt sie mit Tränen in den Augen, ich würde ihn fragen, ob die Art und Weise, wie ich ihm nachfolge, für ihn richtig ist, ob das ihm gefällt. Da können wir uns schon Scheiben abschneiden. Die Frau hat gemerkt, sie gehört dazu. Sie ist adoptiert, sie hat eine Identität, eine Sicherheit in Gott, die er niemand nehmen kann. Sie hat begriffen, wer sie ist, eine Adoptivtochter von Gott. Sie kennt den Vater und der Vater kennt sie. Und das ist genau das, was sie eigentlich auch heute Morgen in uns allen möchte. Wach rufen, wach rütteln oder zu erkennen geben. Das Festigen in uns. Der Heilige Geist ist ein Geist von der Adoption. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann bist du adoptiert in Gottes Familie hinein. Das macht dich zu einer Tochter und zu einem Sohn Gottes. So wie Jesus der Sohn Gottes ist, sind wir seine Geschwister. Der Heilige Geist bestätigt das in deinem Herz. Der Heilige Geist macht dich frei und befreit dich auch von Angst. Der Heilige Geist baut eine liebevolle Beziehung auf zwischen dir und dem himmlischen Vater. Der Heilige Geist gibt dir wahre Identität. Du gehörst dazu. Und dadurch bist du so etwas von gesegnet. Gott meint es so gut mit dir. Und das ist doch gut, mal so einen Balsam zu hören. Oder? Das tut unseren Seelen, unseren Herzen gut. Jetzt möchte ich aber gleich noch ein bisschen herausfordern. Ich bin ja hier in einer Pfimi, oder? Ihr kennt die alte Pfingstler-Wahrheit. Du kannst dir sagen, nur behalten, wenn... Hallo? Du kannst dir sagen, nur behalten, wenn du ne... Genau, wenn du ne weitergehst. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung. Hey, wir sind gesegnet, und zwar von Kopf bis Fuß völlig gesegnet. Aber das Segen dürfen wir nicht für uns behalten, sondern sollen ihn weitergeben. Und für die, du kannst das zum Beispiel heute weitergeben, dass du einem armen Kind eine Patenschaft gibst, weil so eine Patenschaft bedeutet für so ein Kind irgendwie etwas Ähnliches wie eine Adoption. Du gibst ihm durch das Zugehörigkeit, du gibst ihm Hoffnung, du gibst ihm Würde, du gibst ihm Identität und du gibst ihm die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen in dieser Kirche, in diesem Kirchengemeindezentrum, damit es wirklich auch die geistliche Dimension von dieser Identität Gottes kann erfahren. Eines von unseren Patenkinder, Veronika in Kenia, die ist jetzt Teenager, die macht uns riesig Freude. Die nennt uns in ihren Briefen Mom und Dad. Das ist so persönlich, so schön. Sie weiss, dass sie uns vertrauen kann. Und durch die Patenschaft, wo wir für sie haben, haben wir ihr eine Identität geben. Wir haben ihr Leben solid machen. Sie weiss, sie ist geliebt. Sie hat ein gutes Fundament. Sie weiss auch, sie ist wunderschön. Und sie liebt Jesus. Sie hat Hoffnung. Sie hat Zukunft. Aufgrund der Patenschaft und aufgrund von dem, dass durch die Patenschaft Jesus in ihr Leben hineinkommen konnte. Zenta und ich sind, meine tolle Mitarbeiterin, die dort hinten sitzt, sind vor 3 Jahren in der Dominikanischen Republik gewesen. Und dort ist ein Telekom-Chef, da ist jemand von unserem Team dort her und hat ihn besuchen. Und der Telekom-Chef, der hat erzählt, er sei selber im Slum aufgewachsen. Er war wirklich bitterarm als Kind. Er hatte kaum richtig zu essen gehabt. Und dann irgendwann ist aber die Situation gekommen, dass er ins Compassion-Kinderzentrum aufgenommen worden ist. Und dann hat sein Leben angefangen, sich zu verändern. Er konnte essen, er konnte in die Schule gehen. Er hat ergänzenden Unterricht bekommen, er hat Sozialkompetenzen gelernt, er hat Selbstwert bekommen, er hat Identität in Jesus bekommen, er konnte Zukunft und Hoffnungspläne schmieden und er hat fleissig gearbeitet, also in einer Ausbildung und ist dann durch Computerkurs durchgegangen, zu der Telekom arbeiten und heute ist er tatsächlich der Chef der nationalen Telekom der ganzen Dominikanischen Republik geworden. Und das Interessante ist, er hat, jetzt hat er aus lauter Dankbarkeit, weil er so viel Segen bekommen hat, hat er jetzt jedem Patenkind von der Dominikanischen Republik, von Compassion, hat er die Möglichkeit gegeben, an einer PC-Schulung mitzumachen. Das heisst, er gibt den Segen weiter, er investiert sich in andere, damit auch sie wirklich den Weg machen und aufsteigen können. Natürlich können nicht alle Chef der Telekom werden, das wären ein bisschen viele Leute aufs Mal, aber die machen ihren Weg und die haben Chancen. Und das schaffen wir durch so eine Patenschaft. Wieso ist das alles möglich? Weil irgendeinmal, irgendwo in einem Gottesdienst, so wie heute, irgendein Prediger, so wie ich, irgend so ein Dossier aufgelegt hat dahinten. So eins. Und irgendjemand von dieser Gemeinde ist gekommen und hat irgendeins, respektive genau das Dossier genommen und hat seinen Namen darunter gesetzt. Hier habe ich jetzt ein Dossier vom Pato in Thailand. Er ist am 14. Mai 2009 geboren. Man hat keine Ahnung, was aus dem Bub wird. Aber ich hoffe, ich bin überzeugt, dass er auch heute eine Patenschaft überkommt. Und wenn wir für ihn beten und uns in ihn investieren, mit 2 Briefen pro Jahr, vielleicht auch 3, 4, wenn du willst, aber das rechnen wir so als Minimum. Und mit einem Franken 40 pro Tag, dann kann aus dem ein neuer CEO von der Telekom werden. Jemand, der wieder nachhaltig kann, viele Hunderte oder Tausende von Leben verändern kann. Aber sein Leben wird man ganz sicher prägen. Es wird nicht aus jedem etwas Grosses, das ist klar. Aber es ist gut investiert. Und ich möchte euch endlich ermutigen, dass ihr heute dahinter so ein Dossier mitnehmt. Oder am besten gerade hier ausfüllen. Und für all die Lieben, die jetzt hier nicht im Saal sind, die das gerne Corona, also anders machen wollen, oder auch für die, die hier sind und das Corona-konform machen wollen, ohne Kugelschreiber in die Hand zu nehmen und Zeug, die andere schon in der Hand hatten, der könnt daheim am PC gehen und dann dort eingeben, compassion.ch, werde Pate anklicken und dann habt ihr heute eine grosse Auswahl und könnt euch führen, welches Kind das ihr wettet nehmen. Vielleicht könntest du ja auch für dein Kind oder dein Enkelkind so eine Patenschaft finanzieren. Und das Kind kann dann die Patenschaft quasi übernehmen und dem schreiben und für das Kind beten. Okay, du bist ja adoptiert in Gottes Familie hinein. Und das ist die Wahrheit, die ich heute will, dass ihr sie begreift. Und das können wir wirklich feiern. Das ist etwas so Tolles. Und heute hast du die Möglichkeit, auch ein Kind dazu zu bringen, dass es feiern kann, dass es all diese Möglichkeit hat. Gib heute einem so einem Kind Möglichkeit. Und tu es aus der Armut rausretten, in Jesu Namen. Dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Und ja, ich möchte einfach, dass sich der Segen, den wir bekommen haben, in uns richtig ausbreiten kann. Und dass er sich auch durch uns an anderen Orten ausbreiten kann. Amen.